Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Und dazu begrüßt sie Sandra Pfister. Guten Tag. Zwei große Themen sortieren wir heute. Die Einigung in Sachen Klimaschutz in Dubai. Ist das wirklich so ein Durchbruch? Und wo die Bundesregierung jetzt sparen will? Denn das ist seit 4 Wochen klar. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, es fehlt jede Menge Geld im Etat. Nach 4 Wochen und einer Nachtsitzung und einer Regierungserklärung gerade eben ist jetzt klar, welche Projekte sterben. Volker Findhammer, wo sind Sie besonders hellhörig geworden? Hat Sie irgendwas überrascht?
Ja, Sandra Pfister, schon die klare Ansage, dass die Schuldenbremse im kommenden Jahr eingehalten werden soll und dass es keine allgemeine weitere Notlage geben soll, um weitere Kredite aufnehmen zu können. Mit 2 Ausnahmen, nur für das Ahrtal wird es eine erneute Überschreitung der Schuldenbremse geben, um eben diese Hilfen fortschreiben zu können. Ansonsten allenfalls noch für die Ukraine, wenn die bereits geplanten 8 Milliarden durch Einsparungen im Bundeshaushalt gewonnen oder nicht gewonnen werden können und weitere finanzielle Mittel notwendig werden. Das heißt also, im Bundeshaushalt selbst und auch bei den Ausgaben für den Klima- und Transformationsfonds, mit dem ja der Umbau der Wirtschaft gefördert werden soll, muss jetzt erheblich eingespart und umgeschichtet werden.
Okay, das wird spannend. Kürzt denn die Regierung jetzt mit dem Rasenmäher oder irgendwo besonders stark?
Ja, genau wissen wir das noch nicht, weil es bislang ja nur das kurze Statement im Kanzleramt gab und einige wenige Ausführungen von Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung. Aber dem Klima- und Transformationsfonds stehen wohl 12 Milliarden Euro weniger zur Verfügung im kommenden Jahr, mittelfristig sogar 45 Milliarden. Deshalb sollen die geplanten Finanzmittel für die Instandsetzung und Modernisierung der Bahn jetzt beispielsweise nicht mehr aus dem KTF, sondern aus anderen Quellen kommen, etwa aus Privatisierungserlösen. Zugleich soll der CO2-Preis als Einnahmequelle jetzt schneller und zwar nach den alten Plänen der Großen Koalition angehoben werden. Also die Preise für Benzin, Diesel, Heizöl und Gas werden ab dem kommenden Jahr schneller steigen als bisher geplant. Früher auslaufen soll auch die Umweltprämie für E-Autos. Und bei der Solarindustrie soll es Kürzungen geben. Und dann war ja noch die spannende Frage, wie halten wir es mit dem Sozialetat? 1,5 Milliarden Euro sollen da eingespart werden, ohne dass es zu Kürzungen beim Bürgergeld kommt. Das hat Finanzminister Christian Lindner erklärt. Aber dafür soll die Vermittlung in Arbeit schneller geschehen. Also bislang alles nur rudimentäre Erklärungen, genaue Papiere und weitere Details über die Einsparungen im Bundeshaushalt erwarten wir im Laufe des Tages.
Und da werden wir Ihnen natürlich weiter folgen. Das nächste Mal um 17.05 Uhr in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Danke, Volker Findhammer. Ja, der Bundeskanzler, der Wirtschafts- und der Finanzminister haben sich darauf geeinigt, wie sie das 17-Milliarden-Loch im Bundeshaushalt stopfen wollen. Auch wenn noch nicht alles im Detail klar ist, wir wollen jetzt schon mal wissen, wie das so ankommt. Und zwar bei Jan Plate an der Börse in Frankfurt. Hallo.
Hallo, grüß Sie.
Ja, genau. Was ist der wichtigste Punkt? Wie wird das verarbeitet? Wie wird das verdaut an der Börse?
Das wollen wir jetzt mal besprechen mit dem Börsengespräch gleich. Mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, und wollen eben ausgehen zu den Haushaltslöchern, die ja gestopft werden müssen, was gerade ja auch schon gehört wurde. Es geht um viel Geld, die Milliarden aus dem Klimatransformationsfonds und die Umweltprämie für E-Mobile, die läuft eben früher aus. Bei der Solarindustrie soll gekürzt werden. Deswegen, wie schlecht ist das für die Autobauer, für die Solarindustrie?
Tja, ich meine, die Förderung der Elektromobilität bei den Autos, diese Kaufprämie, sollte ja ohnehin auslaufen, jetzt ein bisschen früher. Also das hält sich vor den Grenzen. Ja, und die Einsparung für die Solarwirtschaft, ja, so genau wissen wir das gar nicht. Die ganzen Details, Tabellen etc., keine Ahnung. Wir wissen also nicht, um wie viel Prozent sich eventuell Produkte verteuern. Keine Aussage, hier möglich.
Trotzdem versuchen wir uns weiter ranzutasten. Wichtiges, ja auch sensibles Thema für die Menschen. Der CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien soll angehoben werden. Damit fehlt den Menschen Geld an anderer Stelle.
Ja, klar. Also insgesamt muss man sagen, hat das Paket ein Konsolidierungsvolumen, das knapp 1% des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Das heißt, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sinkt also um knapp 1 Prozentpunkt. Das schlägt nicht 1:1 auf die Konjunktur durch, könnte aber das Wachstum um bis zu 0,5 Prozentpunkt senken. Das ist nicht das größte Konjunkturproblem. Das sind sicherlich eher die Zinserhöhungen, zu denen die Zentralbanken wegen der hohen Inflation weltweit gezwungen waren. Aber diese Einsparungen jetzt, die notwendig sind, sind ein zusätzliches Konjunkturrisiko, was ja auch bei einigen Konjunkturprognostikern dazu geführt hat, dass sie schon in den letzten zwei Wochen ihre Prognosen weiter etwas gesenkt haben.
Und wenn wir jetzt aber doch nochmal versuchen, eben auf die Wirtschaft, die Unternehmen zu schauen, jetzt hat sich die Regierung endlich nach langem Ringen auf den Haushalt 2024 eben geeinigt. Lässt das eben die Unsicherheit weichen bei der Wirtschaft, den Unternehmen?
Naja, also etwas Unsicherheit sicherlich. Aber Sie müssen sehen, dass es bleibt ja dabei, dass gespart wird, was ja auch richtig ist. Und das heißt nun mal auch etwas weniger Nachfrage, was ich gerade eben sagte, das bleibt bei der Konjunkturbelastung. Die Unsicherheit, die ausging vom Haushaltsstreit, muss man auch mal einordnen. Unsicherheit ist nie gut, das ist völlig klar, insbesondere bei den betroffenen Unternehmen. Aber die wahren Risiken gehen von anderen Dingen aus. Wenn Sie allein mal daran denken, welchen Energieschock die deutsche Wirtschaft auch langfristig erhalten hat. Denn hierzulande wird ja Energie auf Jahre teurer bleiben als beispielsweise in den USA, sodass energieintensive Unternehmen etwa in der Chemieindustrie ihre Produktion hier schon um 20% gesenkt haben, ohne dass es irgendwelche Anzeichen gibt, dass sie erhöhen. Also das sind doch die viel größeren Probleme.
Wenn wir auf die Wirtschaft schauen, die Prognosen für das nächste Jahr, das IW, das Institut der deutschen Wirtschaft, sieht eben nächstes Jahr unter anderem wegen der Haushaltskrise, Rezessionsgefahr, nochmal ein Minuswachstum, wie es dann immer heißt, im nächsten Jahr. Nun hat sich die Haushaltskrise zumindest anscheinend ein bisschen entspannt. Und deswegen an Sie die Frage, wie Sie auf nächstes Jahr mit Ihrer Konjunkturprognose für Deutschland schauen.
Ja, ich erwarte also weiterhin, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im kommenden Jahr um 0,3% sinken wird. Ich bin also jetzt zum ersten Mal von jemandem links überholt worden, wenn Sie so wollen, also vom IW. Ja, und der Hauptgrund für meine vorsichtige Konjunkturprognose, die Bundesregierung sieht ja noch ein Plus von 1,3%, der Hauptgrund sind eben doch diese Zinserhöhungen. Die dämpfen die Bauwirtschaft in vielen anderen Ländern, auch die Wirtschaft, die Investitionen. Das ist der Hauptgrund. Und diese Einsparung jetzt in den Haushalten der Bundesregierung, die kommen nur obendrauf.
Und nochmal so als Fazit, eben jetzt die Einigung beim Haushalt 2024, ist es der große Wurf, was Deutschland weiterbringt?
Nein, also Deutschland leidet unter ganz anderen Dingen. Wir leiden darunter, dass wir in vielen Merkel ja einen Reformstillstand hatten, dass die Rahmenbedingungen für die Unternehmen halt nur noch Mittelmaß sind in Deutschland. Die Steuern sind hoch, die Bürokratie ist hoch, die Infrastruktur im schlechten Zustand. Das sind die Hauptprobleme, nicht der Haushaltsstreit.
Dankeschön für den Besuch live hier an der Börse. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Vielen Dank auch von unserer Seite. Wie hat denn auf all das der DAX reagiert?
Also es gibt beim DAX keine wirkliche Reaktion jetzt zu diesem Haushalt 2024 und der Einigung. Es gibt heute bisher kein neues Rekordhoch. Der DAX sitzt mit einem kleinen Plus von 13 Punkten bei 16.805 Punkten. Allerdings gibt es woanders schon deutliche Bewegungen und Reaktionen. Wichtige Stichworte für die Börse bei diesem Haushalt 2024 und der weiteren Finanzierung waren dann zum Beispiel Privat. Privatisierungserlöse. Der Bund ist ja an der Commerzbank beteiligt, an der Deutschen Post oder auch an der Deutschen Telekom. Ja, was kommt da? Vielleicht Verkaufsdruck. Und die Aktie der Deutschen Telekom zum Beispiel, die hat ins Minus gedreht und verliert fast 1%. Oder eben dann ja auch die Kürzungen, die es im Solarbereich geben sollen. Die Aktien von SMA Solar, die verlieren rund 4%.
Wir haben noch was aus China. China hat jetzt ein Passagierflugzeug vorgestellt, mit dem es Airbus und Boeing auch Konkurrenz machen will. Spüren die Konkurrenz schon, Airbus zum Beispiel?
Also bisher hält sich das in Grenzen, aber sie nimmt zu, sie ist da. Und für das eben in China produzierte Passagierflugzeug, dessen Bauteile allerdings jetzt teils aus dem Ausland kommen, gibt es wohl bislang 1061 Bestellungen von mehr als 30 Kunden. Die Aktie von Airbus ist im Moment kaum verändert. Ansonsten, RWE bekommt eine Zusage für einen Windpark in Japan. Das passt ja auch ganz gut noch zur Klimakonferenz. Die Aktie von RWE mit einem kleinen Plus von einem halben Prozent.
Und zum Schluss noch, viele kaufen ja Mode bei Zara. Die Mutter von Zara heißt Inditex. Wie laufen denn da die Geschäfte?
Da laufen die Geschäfte gut. Die Inflation und die Konjunkturflaute prallen sozusagen am spanischen Modekonzern Inditex ab. Und die Papiere verteuern sich um mehr als 1%, haben ein Rekordhoch erreicht.
Wie stehen die Anleihen?
Die Anleihen heute mit einer durchschnittlichen Rendite bei 2,24%, der Euro bei $1,0783 und der Goldpreis, der verliert rund $6 im Vergleich zu gestern Mittag, der Goldpreis bei $1,981.
Danke an Jan Plate, danke an die Börse nach Frankfurt. Was wäre eigentlich ein richtig großer Erfolg gewesen bei der Klimakonferenz in Dubai? Dass da schwarz auf weiß steht, wir steigen aus fossilen Brennstoffen komplett aus. Dazu ist es nicht gekommen. Stattdessen rufen die Staaten der Weltgemeinschaft jetzt einander dazu auf, wegzukommen von fossilen Brennstoffen. Das ist neu, aber das ist gleichzeitig gar kein hartes Stoppschild, sondern sehr vage. Wir wollen das mit einem Ökonomen diskutieren, der sich auf Kooperation beim Klima spezialisiert hat, Axel Ockenfels von der Universität Köln. Wir haben heute Morgen gesprochen, direkt nachdem Außenministerin Annalena Baerbock gesagt hat, ihr falle ein Stein vom Herzen. Das ist bei Axel Ockenfels nicht der Fall.
Naja, also man muss sich mal überlegen, nicht? Also wir haben jetzt fast 30 Jahre diese COPs und nach 30 Jahren wird eine Abkehr von den fossilen Energien gefordert. Das hätte man ja eigentlich auch schon vor 30 Jahren machen können und sich dann mit den wirklichen Fragen beschäftigen können, nämlich wie können wir das wirklich umsetzen, wie können wir die Anreize der Länder so verändern, dass es auch tatsächlich auch dazu kommt, dass wir von den fossilen Energien wegkommen. Und insofern bin ich skeptisch, dass solche Aufrufe jetzt auch in der Zukunft irgendetwas ändern werden.
Weil das für alle Seiten unverbindlich ist, oder?
Ja, das ist ein Problem. Die COPs setzen ja auf freiwillige Selbstverpflichtung der Länder. Nun ist das Problem, das eigentliche Klimaproblem, ein Kooperationsproblem, ein Anreizproblem. Das heißt, die einzelnen Länder haben gar keine Anreize für eine ambitionierte Klimapolitik. Ja, das hat damit zu tun, dass wenn sie eine ambitionierte Klimapolitik betreiben, dann bleiben alle Kosten in dem Land. Aber der Nutzen geht sozusagen an die ganze Welt. Und daher sind die Anreize zu gering. Und das ist ja auch das, was wir sehen, nicht? Dass wir immer kollektiv viel fordern. Aber wenn die Länder dann alle wieder nach Hause gehen, am Ende doch recht wenig passiert und die globalen Treibhausgasemissionen Jahr für Jahr weiter ansteigen.
Dieses Anreizproblem, wie würden Sie dieses Anreizproblem denn lösen?
Ja, also in der Kooperationsforschung gibt es eigentlich einen ganz großen Konsens, nämlich dass Kooperationsprobleme wie das Klimaproblem durch Gegenseitigkeit oder wir sagen auch Reziprozität gelöst werden muss.
Also ich tue was, dann tust du auch was.
Genau. Also sozusagen, dass man Belohnungen und Sanktionen einsetzt, um eben diese Anreize zu schaffen, zum Mitmachen. Also wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, ja, wie werden Handelsabkommen getroffen? Nun, das geht typischerweise nicht so, dass wir sagen, naja, wir in Deutschland zum Beispiel, wir reduzieren unsere Zölle und hoffen dann, dass der Rest der Welt unserem moralischen Vorbild folgt. Also so funktioniert das nicht, sondern wir setzen uns alle zusammen und sagen, wir gemeinsam wollen jetzt unsere Zölle ändern. Ja, und wenn ihr das macht, dann mache ich auch mit. Und dann machen wir alle das. Alle Kooperationsabkommen basieren auf solchen gegenseitigen gemeinsamen Abkommen. Einzige Ausnahme ist die Klimapolitik, wo man eben auf freiwillige Selbstverpflichtung setzt.
Aber wenn man was verpflichtend machen würde, diese Reziprozität, dann ist es doch noch schwieriger, Leute ins Boot zu kriegen, wie wenn es auf freiwilligen Selbstverpflichtungen beruht.
Ja, das ist richtig. Und natürlich ist es ein Problem, ein solches Abkommen sozusagen auf UN-Ebene zu bekommen. Nicht, also wenn Sie sozusagen versuchen, mit allen 200 Ländern ein Abkommen zu finden, wo alle zustimmen, dann werden Sie natürlich nur sehr, sehr schwache Abkommen bekommen. Ich rate jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin einmal dieses Schlussdokument zu lesen der COPs. Da sieht man sozusagen, wie schwach das formuliert ist und wie wenig Kraft sozusagen dahinter ist. Mit anderen Worten, man braucht sozusagen zumindest parallel andere Ansätze. Und ein Ansatz ist ja etwa der Klimaclub, den ja auch Olaf Scholz gegründet hat vor einigen Jahren und jetzt bei der COP auch nochmal etabliert hat. Und die Idee eines solchen Klimaclubs ist es zunächst einmal, echte Kooperationsabkommen, reziproke Kooperationsabkommen zwischen wenigen Ländern zu erreichen und die dann sozusagen über Sanktionen, zum Beispiel sogenannte Grenzausgleichsmechanismen, also Zölle für Länder, die nicht ihr CO2 etwa bepreisen, über solche Sanktionsmechanismen auch andere Länder ins Boot zu bekommen.
Das wäre so ein Versuch, den internationalen Mindestpreis für CO2-Emissionen nicht nur in Europa oder teilweise in China gibt es den ja auch schon, zu etablieren, sondern den tatsächlich international durchzusetzen. Das funktioniert nicht auf UN-Ebene, da brauchen wir vielleicht mal 2, 3 Mitspieler. Die am naheliegendsten wären ja die USA und Europa. Aber selbst das klappt nicht, weil die USA dabei nicht mitmachen. Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass da irgendwas zustande kommen könnte?
Das ist natürlich eine sehr richtige und gute Frage. Und wir müssen es versuchen, weil ich sehe keinen anderen Weg. Zum anderen gibt es Hoffnung etwa mit der USA. Die Hoffnung nährt sich etwa aus der Beobachtung, dass es in den USA bereits einen Preis für Methanemissionen gibt und Europa parallel auch Methanemissionen reduzieren möchte und dort auch über Preisinstrumente nachgedacht wird. Das heißt, wir haben hier parallele Entwicklungen, die auf eine Bepreisung von Treibhausgasemissionen hinauslaufen. Und wenn es gelingt, das zu koordinieren, sind wir bereits auf einem Weg zu einem echten Abkommen. Und wenn man das noch sozusagen mit Sanktionen belegt, etwa über solche Grenzausgleiche, dann glaube ich, gibt es eine berechtigte Hoffnung, hier echte Fortschritte zu machen. Übrigens auch zu recht geringen Kosten. Und wenn man das einmal etabliert hat, dann geht es auch relativ leicht, ja vergleichsweise leicht, das zu erweitern und entsprechend auch über die Zeit ambitionierter zu gestalten.
Ja, Methanabkommen, weil Sie sagen, da haben die USA und die EU sowieso beide Eisen im Feuer. Die könnten das koordinieren. Aber was würde das bringen mit Blick darauf, die fossilen Energien zurückzudrängen insgesamt?
Ich glaube, dass die USA da im Moment natürlich vor den Wahlen sozusagen das ungern darüber redet, dass wir über spätestens 2025, wenn die USA enorme Steuerausfälle haben wird, auch in den USA diese Debatte über CO2-Preise wieder kommen wird, die ja bereits sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten unter vielen Kollegen und Kolleginnen geführt wird.
Also haushalterische Not in den USA könnte dazu führen, dass Sie sagen, CO2-Preis, die Einnahmen daraus wären für uns attraktiv, auch unter Donald Trump, ist ja nicht so unwahrscheinlich.
Ja, das ist natürlich ein sehr guter Punkt, aber das ist natürlich auch eine Sache, die nicht nur Donald Trump betrifft. Nicht? Also wir sehen ja, dass im Moment eigentlich Klimapolitiken, nationale Klimapolitiken auch in anderen Ländern fragil ist, auch zurückgefahren wird teilweise in dem einen oder anderen Land. Und das hat natürlich damit zu tun, dass eben nationale freiwillige Selbstverpflichtungen eben teuer sind, ja, möglicherweise auch Wettbewerbsnachteile einhandeln und dass dann der wirtschaftliche Druck im eigenen Land steigt, auch der politische Druck, ja, also wie die Hinwendung vielleicht eher zu Populisten steigt, sodass sozusagen die gesamte Klimapolitik-Architektur, die wir haben, eben sehr fragil ist. Und Trump ist natürlich einer der Auswüchse daraus. So, aber eine echte Kooperation, also denken Sie an ein Handelsabkommen oder ähnliche internationalen Kooperationsabkommen, hilft uns ja genau, dieses Problem zu lösen. Ja, weil es ja dann im Eigeninteresse sein kann, eines Landes wirklich mitzumachen, weil man eben sonst möglicherweise das gesamte Abkommen bedroht oder eben Sanktionen fürchten muss.
Und zum Schluss noch, warum sollten bei einem solchen Abkommen zum Beispiel Ölstaaten auch mitmachen?
Also zum einen wundere ich mich natürlich ein bisschen, dass es etwas zu einfach zu sagen, naja, die OPEC-Staaten blockieren alles, denn wir konsumieren ja das Öl und das Gas, was dort entsteht. Nun, ich glaube, es gibt hier durchaus auch Möglichkeiten, OPEC-Staaten über mögliche Sanktionen ins Boot zu bekommen. Eine CO2-Steuer schöpft die Gewinne von OPEC-Staaten erstmal ab und überführt diese Gewinne in die fossilen Nachfragerstaaten. Und an der Stelle sozusagen gibt es Verhandlungspotenzial. Aber natürlich müssen wir auch unseren Verbrauch von Fossilen einfach teurer machen.
Der Ökonom Axel Ockenfels von der Uni Köln darüber, warum die Klimakonferenz COP seit Jahren hinter seinen Erwartungen zurückbleibt und welche neuen Formen der Klimakooperation es geben könnte. Danke Ihnen.
Gerne.
Seit Russland den Krieg begonnen hat, sind 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer zu uns nach Deutschland gekommen. 6-mal so viele sind insgesamt auf der Flucht. Das Statistische Bundesamt und das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung kommen heute zu dem Ergebnis, die Ukrainerinnen und Ukrainer hier, es sind vor allem Frauen, sind sehr gut ausgebildet. Fast die Hälfte hat einen Uni-Abschluss, aber nur jeder 4. bis 5. arbeitet auch. Warum? Dazu hat sich Gregor Lischka die Experten angeholt.
Andreas Ette, Studienleiter am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, kurz BIB.
Im Sommer dieses Jahres lag die Erwerbstätigenquote bei rund 23%.
Vor einem Jahr lag sie bei den befragten Ukrainern noch bei rund 16%. Seit Beginn der Untersuchung hat sich die Arbeitsmarktintegration ukrainischer Geflüchteter also leicht und kontinuierlich verbessert. Sie bleibt aber trotzdem deutlich unter den Werten in anderen europäischen Ländern.
Es gibt Länder, die sehr erfolgreich sind. In der Niederlande, Großbritannien, Polen, Tschechische Republik liegen alle über 50% oder weit über 50%, sodass also die Diskrepanz schon erstaunlich ist.
So der Migrationsforscher Dietrich Trenhardt, der vor kurzem ebenfalls eine Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung zu diesem Themenkomplex veröffentlicht hat. Trenhardt verweist darauf, dass in anderen Ländern die bürokratischen Verfahren zum Teil deutlich einfacher seien und stärkere finanzielle Anreize zur Arbeitsaufnahme bestünden. Beispiel Niederlande.
Man konnte das, was man verdient hat, im ersten Jahr behalten, über das hinaus, was man an Sozialhilfe bekam.
Was die Vergleichbarkeit der Erwerbstätigenquoten zwischen den europäischen Ländern angeht, ist Andreas Ette vom BIB skeptisch. Er verweist auf unterschiedliche Datengrundlagen. Dennoch beobachte man in Deutschland in der Tat einen hohen Anteil an Menschen, die in Sprach- und Integrationskursen seien und deshalb dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen.
In Deutschland befindet sich eine große Zahl, und zwar eine viel, viel größere Zahl als in den anderen europäischen Mitgliedstaaten, in Integrations- und Sprachkursen. Und die Verbindung von Integrationskursbesuch und Erwerbstätigkeit, die funktioniert eben nicht gut.
Eine weitere, besonders große Herausforderung für die Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten sei laut dem BIB bei vielen die familiäre Situation. Vor allem Frauen und Kinder seien vor 1,5 Jahren nach Deutschland geflohen. Die Erwerbstätigkeit bei Müttern mit kleinen Kindern liegt nur bei 14%.
Eine Erwerbstätigkeit mit der Betreuung der eigenen Kinder zu vereinbaren, bleibt somit eine ganz zentrale Herausforderung. Aus unserer Sicht ist Kinderbetreuung daher definitiv ein wichtiger Schlüssel, um die Erwerbstätigenquote von den Ukrainerinnen, zumindest in Deutschland, zu erhöhen.
Bei allen Problemen, die hinsichtlich der Teilhabe und Integration von ukrainischen Geflüchteten noch bestehen. Es gibt auch viele erfreuliche Entwicklungen. Katharina Spieß, Direktorin am BIB, verweist auf ein gestiegenes Wohlbefinden der Geflüchteten sowie den Aufbau von Sprachkenntnissen. Mittlerweile würde knapp die Hälfte der erwachsenen geflüchteten Ukrainer über mäßige oder gute Deutschkenntnisse verfügen.
Wir haben deutlich verbesserte Deutschkenntnisse, die letztendlich auch bessere Voraussetzungen für die Teilhabe an einem Leben in Deutschland bieten.
Es ist wohl eine mögliche Voraussetzung dafür, dass die Arbeitsmarktintegration der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in Zukunft besser gelingt.
Und zum Abschluss der Sendung schauen wir, was die Kolleginnen und Kollegen bei den Zeitungen schreiben. Die Frankfurter Rundschau blickt auf den angekündigten Umsatzrückgang im Maschinenbau.
Die nach der Automobilindustrie zweitwichtigste Branche des Landes stellt sich auf ein schwieriges Geschäftsjahr 2024 ein und prognostiziert einen Umsatzrückgang von gut 4%. Nun ist der Maschinenbau besonders konjunkturempfindlich und abhängig von der Lage der Weltwirtschaft. Erst wenn die robust wächst, bestellen Unternehmen neue Produktionsstraßen und Anlagen, weshalb ein gewisses Auf und Ab in der Branche normal ist. Doch die Prognose zeigt, dass die Abkühlung der Konjunktur noch nicht vorbei ist. Die Gründe reichen vom Krieg in der Ukraine über höhere Rohstoffpreise bis hin zu der zunehmend nationalistischen Industriepolitik Chinas. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beobachtet, dass die größte Sorge der Branche eine mögliche Wiederwahl Donald Trumps als US-Präsident sei. Trump werde sich, sollte er gewählt werden, den großen geopolitischen Rivalen China, aber auch die Europäische Union in einer Art und Weise vornehmen, dass einem Angst und Bange werden müsse. Den Maschinenbauern selbst droht ein ungemütliches Erwachen. Sie haben davon profitiert, dass der amtierende Präsident Joe Biden sich der Reindustrialisierung seines Landes verschrieben hat, dass er grüne Technologien förderte. Sollte Trump auf diesem Feld eine Wende einleiten, treffe sie das hart.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Reicht das, worauf sich die Koalition im Haushaltsstreit geeinigt hat, um der Wirtschaft zu helfen? Das bespricht meine Kollegin Eva Bahner heute Nachmittag nochmal in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft um 17.05 Uhr. Und jetzt kommt hier gleich meine Kollegin Helen Krüger-Jansson ins Studio mit Deutschland heute. Da geht es darum, dass die Sozialministerin in Sachsen wegen Fördermitteln unter Druck gerät. Ich bin Sandra Pfister und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.